Wir wollen miteinander auch heute Morgen unseren Gott ehren, mit Psalmen und Liedern. Und ich lade Sie ein, dass wir zur Psalmlesung aufstehen. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen, hoffe Israel auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Amen. Wir hören auf den Text für die heutige Predigt aus dem Buch Rut, aus Kapitel 1, die Verse 19 bis 21. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Und als sie nach Bethlehem hineinkamen, erregte sich die ganze Stadt über sie. Und die Frauen sprachen, ist das die Naomi? Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mich betrübt hat? Allmächtiger Gott und Vater in Jesus Christus, unserem Herrn, kommen wir an diesem Morgen zu dir und treten deine Gegenwart und danken dir, dass wir durch den Geist, der in uns Wohnung genommen hat, so zu dir beten dürfen. Dank sei dir für das Geschenk dieses Gottesdienstes, den wir hier erleben können, für unsere Kinder, für uns Erwachsene, für die, die mit uns im Livestream verbunden sind oder wann auch immer sie darauf zurückgreifen werden. Danke für dieses Geschenk. Du selbst, Allmächtige, bist hier in unserer Mitte. Was für ein Vorrecht. Du hast dich auf uns eingelassen, du hast dich mit uns verbunden. Du hast uns, die wir so weit weg waren, zu ganz nahen gemacht. Und wir danken dir für dieses absolute Geschenk und Vorrecht, zu deiner Gemeinde, zu deinem Leib gehören zu dürfen. Herzlichen Dank. Und wir danken dir an diesem Wochenende ganz besonders auch dafür, dass nur weil wir die Fernen ganz nahe wurden, deswegen die Nahen nicht außer Acht geblieben sind bei dir. Du hast dein Volk, du hast Israel, du hast sie im Blick, du lenkst und leitest sie durch die ganzen Jahrtausende mit einer unwahrscheinlichen Treue, Weisheit, Liebe und Vollmacht. Und das gilt auch in unseren Tagen und das gilt auch in die Zukunft. So vertrauen wir an diesem Morgen, fürbitten dir dein geliebtes Volk an und danken dir, dass die Augen des Hüters Israels offen sind. Und wir danken dir, dass wir an diesem Morgen zusammenkommen dürfen, um Worte von dir zu hören, Worte, die uns helfen, die uns Orientierung geben, die uns Halt geben. Wir bitten dich, dass du Rainer Wörth segnest für seinen Dienst der Auslegung deiner Worte und wissen, dass du mit ihm bist. Und dann danken wir dir, dass auch all das, was uns in diesen Augenblicken bewegt, an Menschen, an Schicksalen, an Herausforderungen, Glück und Not unserer Gemeinde, wir dir vor dein Angesicht legen dürfen. Du siehst, du weißt um alles. Deine Güte, deine Freundlichkeit, deine Treue, deine Weisheit, deine Planungskraft, sie hat kein Ende. Sie ist immer und jeden Morgen neu da. Und so sind wir, die wir dir dienen wollen, so sind wir, die wir zu dir kommen wollen, die wir dir die Ehre geben wollen, so sind wir am Ende doch dann wieder die, die erfahren, dass du uns dienst und dass wir die Beschenkten sind und dass wir die Profiteure sind, auch an diesem Morgen. Und so sammeln wir uns zu dir, unserem Gott, und geben dir, dem Allmächtigen, die Ehre. Amen.
Ja, wir hatten eine sehr eindrückliche Israel-Konferenz in diesen Tagen und einen besonders eindrücklichen Israel-Tag gestern. Es war ja wirklich schwül und heiß und hier drin, ich habe gesagt, alle, die an diesem Israel-Tag bis zum Schluss durchgehalten haben, werden einen Orden bekommen, der auch im Himmel getragen werden kann. Hitzetag, Israel-Tag auf der Langensteinbauhöhe 2024 überlebt und gesegnet worden. Dann, das war wirklich ein besonderes Zeugnis. Eckhard und ich haben ja diese Konferenz geleitet und du wirst mir sicherlich zustimmen, da hat Gott doch vieles auf unsere Herzen gelegt, dass wir nicht einfach auch nur mit dem Ende der Israel-Konferenz jetzt wieder beiseite legen wollen, sondern dass wir auch beherzigen wollen und das natürlich auch seit vielen Jahren und Jahrzehnten hier eigentlich schon beherzigt wird. Ich mache heute Fortsetzung im Buch Ruth, aber ich möchte das Step by Step machen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, durch die Bücher zu gehen, durch biblische Schriften. Andreas macht gern flächig, das heißt, er kommt auch wirklich durch große Propheten durch, ohne dass er dafür 10 Jahre braucht. Die andere Möglichkeit ist, und die wähle ich jetzt bei dem kleinen Buch Ruth, dass wir auch immer wieder Station machen. Da ist es natürlich dann wichtig, immer das Gesamte im Überblick zu haben. Das ist ein bisschen die Gefahr, wenn man sich in die Verästelung begibt, dass man dann auch den Kontext verliert und die Übersicht. Und deswegen sage ich zur Einleitung immer wieder ein paar Sätze auch, die uns mit in die Spur bringen, bevor wir dann sozusagen eine bestimmte Abbiegung nehmen. Heute unter der Thematik Pulverfass Nahe Osten. Und die ganze Stadt geriet in Bewegung. Wie das zusammenhängt, das will ich Ihnen dann im Lauf des Vortrages der Predigt zeigen. Ja, wir haben gesehen, dass das Buch Ruth am Ende der Richterzeit, also vor circa 3100 Jahren, kurz vor der Königszeit spielt und sie zeigt die Flucht, muss man sagen, der Versuch einer Familie, der Familie Elimelechs, sozusagen einem Gericht Gottes, das er über sein Volk verhängt hat, im Land Juda, zu entkommen in Israel, indem sie ins Ausland gingen und dort ihr Vermögen mitgenommen haben. Es war allerdings geistig zu kurz gedacht, denn die richtige Antwort wäre nicht gewesen, das Land der Verheißung, an das der Herr auch die Berufung und die besondere Sendung und Stellung Israels gebunden hat, zu verlassen, sondern die richtige Antwort wäre gewesen, zu Gott umzukehren. Aber sie konnten auch dem zurechtbringenden Heimsuchen Gottes in Moab, also dem heutigen Jordanien, nicht entkommen. Die Männer sind gestorben, die Familie blieb, also die beiden Ehen der Söhne blieben kinderlos und es blieben übrig Ruth, Orpa und Nomi. Und dann hört die Ruth und die Nomi, vor allem die Nomi, dass es Brot gibt in Brothausen. Brothausen, das, so könnte man Bethlehem wiedergeben. Im alten Bund oder überhaupt in der antiken Zeit bezeichnete man alles als Ir, als Stadt, was eine Mauer hatte. Aber obwohl Bethlehem als Stadt bezeichnet wird, ist ja eigentlich fast heute eins mit Jerusalem, müssen wir uns das nicht zu groß vorstellen. Also wenn wir an eine Stadt denken, dann würden wir selbst bei den 6000 Einwohnern des Kernortes von Karlsbad Langensteinbach nicht unbedingt von einer Stadt sprechen. Der Bürgermeister möge mir verzeihen, wenn er diese Passage hört. Er ist natürlich der Überzeugung, dass wir eine große und bedeutende Stadt sind, aber jetzt so mal, Stadt ist ja für uns mehrere 10.000, 100.000, Millionen Städte. Da war in dieser Zeit damals nicht, also Bethlehem war eigentlich ein verschlafenes Nest. Es war eine besondere Ortschaft, es hatte besondere Prophetien und Verheißungen auch für Bethlehem gegeben und für den Stamm, der dort auch zu Hause war. Aber es wird in der Bibel als Stadt bezeichnet. Und nun hört eben Nomi, nach der Hungersnot, die Gott gesandt hat, hat der Herr wieder Brot gegeben. In Brothausen. Das ist natürlich ein wunderbares prophetisches Bild. Denn der, der sagen kann, ich bin das Brot, ich bin das Brot des Lebens, der kommt ja auch aus Brothausen. Jesus, der Christus ist. Und dann macht sie sich auf. Und es kann sein, wie sie von sich selber spricht, als sie dann Bethlehem erreicht. Da sagt sie, nennt mich nicht Nomi, die liebliche Freude. Man kann das verschieden übersetzen. nennt mich Mara, die Bittere, denn der Herr, der Allmächtige, sie hat gemerkt und sie hat gewusst, alles, was uns passiert ist, das hat mit Gott zu tun. Das ist übrigens schon mal ein wichtiger Schritt, auch im eigenen Leben und in der Beurteilung des eigenen Lebens. Ich habe es mit dem Herrn zu tun, auch wenn er mir in irgendwelchen Umständen Menschen begegnet und ich versucht bin, das an die Umstände oder an die Menschen zu hängen. Ich habe es zutiefst mit Gott zu tun. Der allmächtige El Shaddai hat es mir bitter gemacht. Reich bin ich ausgezogen, arm bin ich zurückgekehrt. Und Sie kennen die Geschichte hoffentlich, dass zunächst ja beide Schwiegertöchter mitziehen wollten, aber dann hat die Orpa, um es mit den Worten unserer Außenministerin zu sagen, eine 360-Grad-Wende vollzogen und ist bei der zweiten Aufforderung den logischen Argumenten der Nomi gefolgt. Was habe ich noch zu bieten? Ich bin arm, ich habe keine Kinder mehr, du bleib bei deiner Familie. Du gehst in ein fremdes Land. Aber die Ruth als Vorbild für eine vollkommene Konvertitin bleibt standhaft und sie will nicht umkehren. Und ich sage immer wieder, sie hat ja nicht das Buch Ruth gelesen, hat gesagt, ich weiß ja schon, dass es gut ausgeht. Ich habe ja den Boas schon im Auge. Das wusste sie ja nicht. Sie hat gesagt, ich nehme sogar Nachteile in Kauf, denn dein Gott ist mein Gott. Und dein Volk ist mein Volk. Also eine perfekte Konvertitin, die zum Judentum konvertiert ist. Und wir haben das letzte Mal schon einen Exkurs gemacht über den Begriff Heimsuchung, der im Text des Buches Ruth nur einmal vorkommt, aber öfters in der Sache. Gott sucht Heim, gerichtsmäßig, strafmäßig. Es gibt aber auch ein gnädiges Heimsuchen. So sucht er sein Volk heim und gibt wieder Brot. Und wir haben erstaunlicherweise festgestellt, dass egal, ob es ein strafendes oder ein gnädiges Heimsuchen ist, letztendlich ein Heimsuchen der Liebe mit dem Ziel, nach Hause zu bringen ist. Also selbst da, wo der Herr straft, geht es letztlich um Zurechtbringung und um Heil. Jetzt heute eben gehen wir auf die prophetische Ebene. Ich will mal kurz den vierfachen Wortsinn nennen, den man über Jahrhunderte, Jahrtausende präferiert hat, vor allem im Mittelalter. Sensus literalis heißt erst, das ist der wörtliche Gebrauch, also das, was da steht. Sie gingen zurück nach Bethlehem. Da muss man erst mal verstehen. Viele springen auf andere Auslegungsebene und haben den eigentlichen Text und die Aussagen des Textes nicht erfasst. Das ist also sehr wichtig. Martin Luther hat ihn sehr hoch geachtet. Dann haben wir eine weitere Auslegungsebene des Heiligen Wortes. Allegorisch, das ist eine bildhafte Deutung. Hier werden insbesondere Parallelen zwischen dem Alten und Neuen Testament beleuchtet. Zum Beispiel David als Darsteller des Christus. Er schlägt Goliath mit seinem eigenen Schwert, den Riesen. Und so hat Jesus am Kreuz auf Golgatha den Teufel mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Indem er den Tod geschmeckt hat, wurde der Teufel besiegt. Dann haben wir die moralische Deutung als Anleitung zum richtigen Handeln, also Verdeutlichung von ethischen Prinzipien. Und dann haben wir einen Begriff, den haben Sie wahrscheinlich kaum gehört oder gar nicht, anagogisch, das heißt eigentlich wörtlich hinauf zum Ziel führen. Das ist die prophetische Deutungsebene und da geht es insbesondere um das Hineinschauen in das kommende Reich Gottes. Also heute wollen wir auf dieser vierten Ebene uns bewegen. Aber zunächst mal wollen wir nochmal den vierfachen Schriftsinn auf unseren Text anwenden. Sie haben ihn ja von Andreas Schäfer gelesen bekommen. Ich lese noch einmal oder in Passagen zumindest in Vers 6. Sie machten sich auf mit ihren beiden Schwiegertöchtern, denn sie hatte erfahren, dass sich der Herr seines Volkes angenommen hat. Elberfeld übersetzt richtigerweise hier heimgesucht hat und ihnen Brot gegeben hat. Jetzt also erster Sinn, sensus lateralis, der wörtliche, der buchstäbliche Sinn, ist doch sehr einfach, oder? Also die haben gehört, es gibt wieder Nahrung, es gibt wieder Existenzgrundlage in Israel, wir können zurückkehren. Das ist also sehr einfach, aber den Text muss man, wie gesagt, erst in dieser auf dieser Ebene wirklich erfassen. Das ist historisch real. Allerdings, wenn ich sage, das ist einfach, da fällt mir ein, was mir ein Pädagoge vor einigen Wochen, Monaten sagte. Er sagte, es war schon vor der Pandemie schwierig mit den Schülern. 7., 8. Stufe, du lässt sie einen Text lesen, eine Viertelstunde, und dann sagst du, jetzt schlag mal den Text zu, das Buch, oder dreht das Blatt um. Und dann sagt mir einfach mal, was ihr gelesen habt. Und da haben die enorme Mühe. Und da sagt jetzt nach der Pandemie, woran das auch immer liegt, ist es noch viel schwieriger. Also ich sage es sehr einfach, einen Text zu erfassen, dann scheint es nicht mehr so einfach zu sein. Vielleicht hat es auch mit der digitalen Demenz zu tun. Weiß ich nicht. Bin auch schon ein bisschen betroffen, muss ich ehrlich sagen. Haben Sie auch schon gemerkt, wenn Sie die Bibel vom Smartphone oder vom Computer lesen, durch dieses Scrollen, ist etwas anders, wie wenn Sie ein physisches Buch haben, wo Sie mit den Augen nach unten gehen, umblättern müssen. Aber das nur am Rande, das hat jetzt nichts mit dem Pulverfass des Nahen Ostens zu tun. Also, dann allegorisch-moralisch, das ist natürlich ein weites Feld, wir werden noch einmal darauf zurückkommen, aber ich habe Ihnen nur mal so ein paar Möglichkeiten, dass Sie merken, in welche Richtung könnte so eine Auslegung gehen. Man könnte zum Beispiel sagen, nur bei Jesus, dem wahren Lebensbrot, wird man satt. Man muss sich allerdings aufmachen, man muss zu ihm kommen. Nur wer sich aufmacht, kann gewinnen. Man muss raus aus dem Alten. Man könnte auch sagen, ohne Gott wird das Leben arm, mit Gott reich. Oder man könnte als moralische Schlussfolgerung sagen, du kannst nicht gegen Gott kämpfen. Also es wären so Möglichkeiten, aber wir wollen uns ja jetzt auf diese prophetisch-anagogische Ebene konzentrieren, um zum Pulverfass Nahen Osten zu kommen. Und da ist Naomi, das wiederhole ich auch, viele von Ihnen haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, Naomi ein Modell für Israel, das in die Diaspora gegangen ist, aber am Ende der Tage durch eine innere Bewegung, durch äußere Umstände zurückgeführt wird in das Land der Väter, in das verheißene Land nach Israel. Naomi ist also ein Bild auf das zurückkehrende Volk, also in unserer Zeit. Fast die Hälfte der Jehudim, also die Juden, stehen heute für alle 12 Stämme und hat auch alle 12 Stämme, wenn auch nur anbruchhaft. Die sind fast zur Hälfte schon zurückgekehrt ins Land Israel. Da wird es noch weitere Bewegungen geben. Und da ist Naomi ein Modell für diese Rückkehrbewegung und für das heimkehrende Volk nach Eretz Israel. Jetzt die Ruth, das ist ja eine treue Begleiterin. Deswegen wird sie auch in der Schrift so herausgestellt. Sie hat Zugang zu den Segnungen Israels und zu den Verheißungen, die mit dem Messias Jesus, der von Boas dargestellt wird, weil sie zum Gott Israels, zum Gott Abrahams, Isaak und Jakobs sich hält und konvertiert. Und weil sie sich an Jesus hält. Sie kommt zum Glauben, sie trägt das Leid mit, sie schließt sich ja bereits der Naomi an, als sie noch im Gericht ist. Sie muss ja miterleben, wie die Familie verarmt. Sie hat ja selber auch keine Kinder. Aber sie hat dann auch Anteil, wenn auch erst nach einer gewissen Zeit, nach der Rückkehr nach Israel, dass sie gesegnet wird und dass sie im gewissen Sinn, im übertragenen Sinn jetzt ins Reich Gottes durch den Messias eingehen kann. Und damit sind wir dann bei der zentralen Heilsgestalt des Buches Ruth. Das ist der Boas, der symbolisiert den Herrn, der das Brot bringt, der sich erbarmt, der Leben und Zukunft gibt, der Heimat und Brot hat. Also schauen wir uns mal das Ende der Tage an. Wie gesagt, durch die Naomi symbolisiert. Und da haben wir tatsächlich seit einer gewissen Zeit, also ich würde mal sagen mindestens 100 Jahre, es sind eigentlich noch mehr, aber zunehmend so Mitte des 19., Ende des 19., ein Erwachen des Judentums. Es war immer die Sehnsucht da, es gibt ja den Gruß, nächstes Jahr in Jerusalem, den die frommen Juden und vielleicht auch die säkularen Juden sich immer durch die 2000 Jahre zugesprochen haben. Aber wie viel es ernst genommen haben, weiß ich nicht. Aber dann ist etwas verstärkt gekommen, ein inneres Erwachen. Natürlich auch zum Beispiel durch die Shoah. Oder gestern haben wir von Gottfried Bühler, der so ein ergreifendes Zeugnis Freitagabend, er ist ja der leitende Mann von der ICEJ in Deutschland, von einer Jüdin, ich glaube, sie war sogar noch KZ-Überlebende, die gesagt, wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wir haben nur dieses Land. Und der eine ältere KZ-Überlebende 88 hat sogar gesagt, ich bin heute noch bereit zu kämpfen auf den Straßen für dieses Stück Land. Wir würden sagen, dass Gott uns gegeben hat. Also, da ist diese Sehnsucht, die immer da war, stark geworden. Die Rückkehrbewegung hatte verschiedene Wurzeln. Es gab auch einen politischen sogenannten Zionismus, aber dann später einen immer stärker werdenden religiösen Zionismus. Das gibt der Berg Zion, wo der Tempel, das heißt der Tempelberg, nachher, heute sagt man dem Zionsberg, wo die Urgemeinde wahrscheinlich zu Hause war, aber ist egal. Es steht eigentlich für Jerusalem. Und Jerusalem ist für die Stadt des großen Königs, die zu Gott. Darum geht's. Es geht nicht um einen geografischen Ort in erster Linie, sondern es geht um die Bedeutung, die er hat. Der Zionismus. Und hier ist es interessant, die ganze Welt ist ja auch fokussiert auf diese Entwicklung im Nahen Osten. Und es gibt viele Warnungen, die sagen, also wenn es im Norden losgeht, wo die Hisbollah ja hochgerüstet mit 150.000 Raketen bereitsteht, wenn die Mullahs im Iran den Befehl geben, hier auf Israel einzuschießen, einzumarschieren. Also da ist viel Bewegung und kommt vielleicht noch viel mehr Bewegung hinein. Und in dieser so angespannten Zeit, wo die ganzen europäischen Außenminister, also zum Teil wird Israel verurteilt. Ich habe gestern mit Entsetzen festgestellt, dass unsere Spanier sich der südafrikanischen Klage vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel wegen Genozid und Kindstötung anschließen. Wo ist jetzt die deutsche Staatsräson, die öffentlich erklärt, so nicht? Nun ja, also Zionismus, und da war in diesem Zusammenhang interessant, Anthony Blinken, der amerikanischer Außenminister, hat dann nach einer Nahosttour auch Station auf dem Balkan gemacht. Ich weiß nicht, wer war es, der albanische, kosovarische oder serbische Außenminister. Jedenfalls hat er auf einer Pressekonferenz im Beisein von Anthony Blinken gesagt, wir haben drei große Probleme in der Welt. Erstens den amerikanischen Imperialismus. Das war schon nicht sehr nett, wenn der Mann da daneben steht. Ne? Zweitens, dann sprach er vom sowjetischen Imperialismus. Da dachte ich, ist der noch irgendwo, hat er seit 1990 keine Nachrichten mehr gekriegt oder so. Aber er meint wahrscheinlich den russischen. Und jetzt passen Sie auf. Bei den ersten zwei, je nach politischer Haltung, können Sie ja vielleicht einverstanden sein. Aber dann, das dritte große Problem ist der Zionismus. Die sind schuld. Die Juden sind schuld. Jetzt haben die Juden bekommen, was sie verdient haben, hat Goebbels geschrien. Wir haben ihnen ihr freches Maul gestopft. Und am 7. Oktober hat die ganze Welt sich solidarisch erklärt mit Israel. Und je länger es geht, desto mehr dreht sich das um. Die Juden sind selber schuld. Bis hin zu dieser antisemitischen Propaganda. Sie haben das Ganze inszeniert, nur um in den Gazastreifen einrücken zu können. Soll ich Ihnen mal was sagen? Wenn die wirklich den Gazastreifen erobern wollten und wenn sie wirklich die Bevölkerung vernichten wollten, die bräuchten keinen Tag dafür. Die haben solche Waffen, da macht's Roms und die Sache ist zu Ende. Aber es ist Verleumdung in der ganzen Welt. Und die Leute schlucken das. Selbst Fromme schlucken das. Wir haben in unserem Text ja den prophetischen Anker, so will ich das nennen. Es erregte sich ganz Brothausen. Und das Wort Hum, das da steht, das ist ein Wort, das heißt dröhnen, rauschen. Das erinnert mich auch an das Rauschen im Blätterwald, in den News, die nach Matthäus 24, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsnachrichten, also Kriegsnews, erinnert mich an dieses Endzeitkennzeichen. Hum ist auch Brausen, Erregen, Getümmel, Lärmen, Schreien, aber auch Jubeln. Und genau das ist es, was es geschehen ist, seit Israel angefangen hat, nach Hause zurückzukehren. Es ist eine Unruhe in die Welt. Die Welt war schon immer unruhig. Schon seit den Tagen von 1. Mose 3 ist eine Unruhe in der Welt, weil der Mensch nicht im Frieden sein kann, wenn er nicht im Frieden mit Gott lebt. Und versöhnt werden kann man nur durch Jesus. Also eine Grundunruhe im Leben, und es gab natürlich auch sehr unruhige Zeiten, 30-jähriger Krieg und Zweiter Weltkrieg und so. Aber es ist auch eine Unruhe jetzt in diese Welt gekommen durch die Heimkehr des Volkes. Es gab auch ein Jubel. Die, die Shoah-Überlebenden, überhaupt, dass Israel eine Heimstätte wieder hat, die ja schon in der Balfour-Deklaration versprochen wurde. Aber es war ein Getöse, es war ein Dröhnen, es war ein Rauschen. Es ist ja heute noch so, ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die mal die Resolution gezählt haben, mit denen Israel im UNO-Sicherheitsrat, in Israel sagt man dem Unsicherheitsrat, beschlossen haben. Ist ja verrückt. Ist ja überragend, also negativ viel gegen Israel. Fragen Sie mal, wie oft Nordkorea, der Sudan früher vor allem, Jemen, Nordkorea, die verschwinden alle. Und auch jetzt, man legt an Israel, und das hat Ron Brosseau, der israelische Botschafter in Berlin, auch hat ganz andere Maßstäbe an, Maßstäbe, die man sonst an kein Volk anlegt, um seine antisemitische, anti-israelische Haltung dann scheinbar auch begründen zu können. Und dann ging's und geht's jetzt immer mehr um Jerusalem. Da gibt's erst recht Erregungswellen. Al-Quds. Plötzlich entdecken, zunehmend mit der Heimkehr der Juden, Muslime, das ist ja unsere heilige Stadt. Ich meine, das war sie schon immer. Sie wird zwar im Koran nicht erwähnt, aber war schon immer eine Stätte. Nicht umsonst haben sie ja da schon im 7., 8. Jahrhundert Felsendom und Al-Aqsa-Moschee gebaut. Aber diese Bedeutung, die plötzlich, sie sagen Al-Quds, Jerusalem, bekommen hat, das hat was zu tun mit der Rückkehr des jüdischen Volkes. Auch überhaupt. Mit der Rückkehr des jüdischen Volkes ist Unruhe in die Welt gekommen, eine panarabische Bewegung ist entstanden, die vor allem von einem Momentum lebt gegen Israel. Wenn es Israel nicht gäbe und vielleicht noch die USA, dann hätten die ein Riesenproblem miteinander, haben sie auch so schon. Aber das eint sie. Es ist eine andere Bewegung, das kann ich jetzt nicht ausdrücken. Es geht hin auf ein vereinigtes Europa im Mittelmeerraum. Es entsteht das prophezeite endzeitliche babylonisch-antichristliche Rom. Also es gibt Erregung in der Welt, Wellen, Brausen, Tönen, und es gibt Bewegungen, also von Israel her, und es gibt dann Bewegungen in der Welt, ein Lärmen, ein Getümmel, ein Schreien. Und das sehen wir auch in der bekannten Prophetie von Hesekiel 37. Hesekiel 33 bis 39 schildert die Endzeitereignisse vor dem Kommen Jesu. Hesekiel 40, 48 dann die Verhältnisse des Millenniums. Und in Hesekiel 37 haben wir ja das bekannte Bild des Feldes voller Totengebeine. Und da fragt Gott den Propheten, werden diese Gebeine wieder leben? Wenn es Gott nicht gefragt hätte, hätte man gesagt, was soll das? Natürlich nicht. Die waren auch noch zerstreut. Und dann kennen Sie das Bild, wie die Gebeine zusammenrücken und wie dann Hautknochen sehen, sich drüber ziehen. Und am Schluss der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist, in sie kommt. Und genau das ist der Prozess. Erst werden sie gesammelt, die toten Knochen, bis dann ein Skelett dasteht. Und das ist, da heißt im Text auch, es entstand ein Getöse. Die Rückkehr geschieht nicht geräuschlos. Und ich frage mich, ob die 6 Millionen Juden aus den USA, wann sie sich aufmachen. Die Väter haben gesagt, also die Väter ist immer so ein Wort, da müsste man nicht sagen, wer, aber es gab Einzelne, die gesagt haben, ihr sollt eins wissen, schon vor Jahrzehnten, wenn die amerikanischen Juden USA verlassen, dann ist das Kommen des Herrn ganz nah. Nur ist es nicht so weit. Interessant war bei 9-11, dass viele amerikanische Juden Gelder nach Israel transferiert haben aus Angst. Was kommt jetzt? Gibt es einen dritten Weltkrieg? Und sie wussten aus der Geschichte und wissen aus der Geschichte, am Schluss geht es immer auch gegen uns oder auch schon am Anfang. Ja? Und da haben viele sich Wohnungen gekauft in Jerusalem und woanders. Deswegen sind die Preise auch unter anderem deswegen so hoch in Israel, weil die viel Geld haben und dann die Wohnung oft auch leer stehen lassen und so. Aber als letzter Zufluchtsort, weil Israel hat aus den Erfahrungen der Geschichte und insbesondere des Holocaust eine Grundlage ihres Rechtssystems, dass kein Jude ausgeliefert wird in die Welt. Also es gab und gibt beim Zusammenrücken der Knochen ein großes Getöse. Können nachher die Nachrichten anmachen, dann hören Sie es vielleicht schon knacken. Vielleicht rutscht gerade wieder so ein Gelenk in die Gelenkpfanne, knack. Ich bin noch nicht eingerenkt worden, ich bin auch nicht wild drauf. Aber manchmal gibt es da ja, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung von Physiotherapie. Aber irgendwie, mich berührt es immer unheimlich, Klaus, du weißt alles besser, wenn dann da einer so ganz so ein Spezialist und dann sagt er so, immer knack macht's und dann, oh, ich fühle mich total anders. Das ist auch ein bisschen, weiß nicht, ob das mit dem Knack immer so gut ist, wie gesagt, ich kann das nicht beurteilen, aber das ist das Bild und dann steht der Knochenpaule da und dann kommt Haut, Sehnen, Gewebe, staatliches, kulturelles, religiöses Leben. Es gibt eine Sprachauferstehung, Ivrit. Und erst am Ende der Tage, nach der Drangsal Jakobs, von der wir gestern auch immer wieder gehört haben, kommt der Heilige Geist, weil sie dann nach Psalm 118 beten und rufen, gesegnet sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und der Herr hat versprochen, dass er sie dann erhören wird. Also wir sehen, diese Unruhe, die hat auch im Buch Ruth einen Anker. Ist ja klar, also jetzt gehen wir nochmal auf Sensus Literalis, also in diesem kleinen Städtchen, sage ich mal, da geht eine wohlhabende Familie. Die zieht aus, das ist schon ungewöhnlich. Ja, das war natürlich Tagesgespräch und vielleicht auch Wochengespräch oder Monatsgespräch. Elimelech ist gegangen. Vielleicht hat er Felder noch verkauft, ich weiß es nicht. Andere hat er vielleicht irgendwie verpachtet, keine Ahnung. Also er muss Dinge verkauft haben, denn sie konnten ja nachher gelöst werden. Und dann, die gehen mit Gucci und mit Bossanzug und die E-Klasse oder die S-Klasse oder steht vor der Tür. Und damit die Bajuwaren nicht traurig sind, 7er BMW könnte es auch gewesen sein oder ein Lexus oder ein Jaguar oder weiß ich nicht. Und dann kommen die zurück. Die Kleider sind sehr alt geworden, die hat nichts mehr. Da heißt es, da regte sich die ganze Stadt, was ist denn jetzt los, was ist denn da passiert? Und das ist der Hintergrund, auf den diese Unruhe auch bezogen ist. Schauen Sie mal, Israel war reich gesegnet, das war ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ich glaube, wir haben eine völlig falsche Vorstellung, ausgelöst durch die Bilder Israels der letzten Jahrzehnte. Heute ist ja schon sehr viel grüner alles. Aber im 19. Jahrhundert, wo Mark Twain ja seinen berühmten Reisebericht hat, das ist also praktisch ein trostloses Land, auf hunderte Kilometer kaum ein Baum, da will keine Sau sein. Sau habe ich gesagt, nicht Mark Twain. Und das Bild haben wir von Israel, aber das war damals nicht so. Es war bewaldet, es war fruchtbar, es war das schönste Land. Reich sind sie ausgezogen. Und schauen Sie mal, wie sie aus den KZs herausgekommen sind. Und aus den Schiffen, wo die Briten ihnen die Einreise verweigert haben und sie dann nach Zypern gebracht haben. Denken Sie an das Schicksal der Exodus. Und wie viele Juden, wir haben es gestern auch von Daniel Haaf gehört, haben alles zurücklassen. Und er sprach von steinreichen Juden etwa im Irak. Mussten alles zurücklassen, sind mit dem gekommen, was sie auf dem Leib haben. Und sowas werden wir wieder erleben. Reich bin ich gegangen, aber der Allmächtige hat gegen mich gezeugt und arm ist sie zurück. Und die ganze Stadt geriet in Bewegung. Aber es gibt eine wunderbare Hoffnung und Zukunft, gebunden an Jesus, den Messias. Und sie werden den erkennen, den sie durchstochen haben. Und so wie beim ersten Kommen Jesu eine große Bewegung in die Welt des Evangeliums und auch in die Völkerwelt, zunächst in Judäa, Samaria, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde gegangen ist, so wird es vor und beim zweiten Kommen Jesu wieder eine Bewegung geben, eine Heilsunruhe. Wir wollen zum Schluss nochmal das auch ganz praktisch nehmen. Also wo Gott wirkt, ist keine Friedhofsruhe. Wo Gott wirkt, gibt es Unruhe. Es gibt ja schlechte und es gibt ungute Unruhe, wenn zum Beispiel der Drogenabhängige unruhig wird, weil er seinen nächsten Schuss nicht setzen kann. Oder jemand unruhig ist vor Wut und vor Zorn und ungute Dinge plant. Aber es gibt auch eine gute Unruhe, eine heilvolle Unruhe. Du kannst nachts nicht einschlafen, weil die ist klar, ich, so wie ich mit dem Menschen heute umgegangen bin, das geht gar nicht. Ich muss das klären, ich muss es meinem Herrn sagen und ich muss es auch aussprechen und mich entschuldigen. Oder dir wird klar, so wie ich mit meinen Finanzen umgehe, kann ich nicht weiter mit meinen Finanzen umgehen. Oder wo ich den Fokus in meinem Leben habe, das ist ja völlig daneben. Wenn ich gestern gehört habe, dass es jetzt in die letzten entscheidenden Dinge geht, für was lebe ich eigentlich? Wie naiv bin ich eigentlich? Ich weiß nicht, wie oft gesagt wurde, wacht doch endlich auf. Also es gibt unheilvolle, es gibt heilvolle Bewegungen und der Herr möchte uns auch bewegen. Und der Herr möchte uns auch innerlich bewegen. Wissen Sie, es gibt vom griechischen Text her bei den Endzeitreden oder der Endzeitrede Jesu ein Wort, das bedeutet und wird meist übersetzt mit überführen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommt, der Geist des Trostes, der Paraklet, der Heilige Geist, dann wird er verschiedene Dinge tun, unter anderem, er wird euch überführen von eurer Fehlhaltung. Und das könnte man auch sagen, er gibt uns eine neue Sicht. Also es geht zunächst mal um eine innere Bewegung. Was vorher okay war, ist nachher nicht mehr okay. Ich bin ja erst mit 19 zum Glauben gekommen. Und was habe ich alles gedacht, was okay ist? Glauben Sie, ich hätte gedacht, dass verschiedene Frauen zu haben Sünde ist? Genau umgekehrt habe ich gedacht. Wie dumm sind die Christen? Die haben doch gar nichts vom Leben. Finanzamt betrügen. Hallo, das gehört doch sozusagen zum gehobenen Bildungsbürgertum. Und ich weiß nicht was. Und dann kam der Geist und ist immer noch am Wirken in meinem Leben. Und ich sehe viele Dinge heute anders, zum Beispiel auch den Nahen Osten. Was die Menschheit soll, was die Völker soll, was Gottes Ordnungen sind. Also es gibt eine innere Bewegung, die dann auch zu äußeren Konsequenzen führen darf. Und das ist wichtig, dass wir uns immer wieder von Gott auch bewegen lassen. Also wenn Sie nur hierher kommen und immer das hören wollen, was Sie schon immer gehört haben, damit Sie das abnicken können, ein schönes Amen sprechen können und wieder nach Hause gehen, dann sind Sie hier falsch, hoffentlich. Denn wenn der Geist Gottes wirkt, dann wackelt es auch manchmal. Ich habe Predigten gehört, da bin ich wie ein von einer Granate, geistliche Granate, getroffener auf meinem Platz gesessen. Weiß noch einmal, Manfred Mössinger, der hat den Nagel so auf den Kopf getroffen, das war noch im alten kleinen Saal mit den Klappstühlen. Wenn der gekonnt hätte, der Stuhl, der konnte ja nicht umkippen, der war ja fest montiert, der konnte nur der Sitz hochklappen, dann hätte es mich vom Stuhl gehauen. So hat Gott zu mir gesprochen, ich dachte, der meint nur mich, der meint nur mich. Und ich bin nachher zu ihm gegangen und habe gesagt, Manfred, gell, du hast von mir gesprochen. Nö. Was war die Wirkung Gottes? Der wusste davon gar nichts. Gott will uns immer wieder bewegen. Und ich denke auch an manche Stunde, die Andreas Schäfer uns hier und auch drüben gehalten hat, da hat es ganz schön gescheppert. Hä? Gescheppert im positiven Sinn. Klaus Vollmer, durch den ich mit zum Glauben gekommen bin, hat gesagt, wenn Sie nachher die Türen zuschmeißen, war es gut. Also Sie brauchen nachher die Türen nicht zuschmeißen. Oder vielleicht wollen Sie sie ja gar nicht zuschmeißen. Aber er wollte ja nicht sagen, dass man jetzt... Aber lösen wir uns von dem Gedanken, dass das geistliche Leben immer so plätschert. Es gibt natürlich auch solche Phasen, wo der Herr uns in ein ruhiges Fahrwasser führt. Aber immer wieder, weil Gott stringent ist und Ziele hat und voran will, gibt es Unruhe, Bewegung, gute Unruhe. Das Gegenteil, Sendschreiben an die Gemeinde Sardes, schlaf gut. Gute Nacht. Gestern hat Daniel Haff irgendwann, es war ja auch so bullenheiß hier, in den Saal gerufen, wer schläft? Und es liegt in der Natur der Sache, dass der Betroffene sich nicht melden kann. Er würde sich auch nicht gern melden wollen. Aber das ist ja das Problem. Aber wenn Sie wirklich Geist Gottes haben, dann lassen Sie sich auch vom Geist, vom Wort bewegen. Also alles andere als schlaf gut. Werde wach. Lass dich vom Herrn bewegen. Leben will sich entfalten. Leben ist Bewegung. Leben ist Veränderung. Leben muss gelebt werden. Nicht verwaltet werden. Jesus ist der Weg, nicht der Parkplatz. Stillstand ist Rückschritt. Und das ist eine Bitte, die ich habe. Wir erleben ja an unserem Tisch viele Verkündiger Universitätsprofessoren und sogenannte einfache Brüder, das Wort gibt es ja gar nicht, denn vor Gott sind wir alle auf einem Level. Und was mir so auffällt, ist, dass es ältere Brüder gibt, die sind so offen und beweglich geblieben und so veränderungs- und korrekturbereit. Und es gibt wenige, aber sie gibt's. Da hast du den Eindruck, die haben vor 10, 20, 30 Jahren, da ist alles abgeschlossen, ich hab's jetzt, mir kann keiner mehr was, Stillstand. Das ist so schade und ich bete darum, dass ich nicht in diese Position komme, sondern dass ich immer hörbereit und korrekturbereit bin, dass ich Bewegung des Geistes in mein Leben lasse. Und die Frage ist schon, wann haben Sie sich eigentlich das letzte Mal geistlich bewegt? Wann haben Sie sich dem Wort des Geistes ausgesetzt, der veränderten Gemeinschaft? Manche verwechseln ja Erstarrung und Unbeweglichkeit mit Ausharren und Festhalten. Gewiss, es gibt nach der Schrift auch ein Ausharren und Festhalten am Bewährten und am Guten. Aber es gibt auch ein falsches Festhalten, eine falsche Erstarrung, eine falsche Unbeweglichkeit, wo jede Veränderung als, ach, das braucht man nicht. Früher war alles. Wissen Sie, was in der Heiligen Schrift steht im Alten Bund? Der sagt, früher war alles besser, nicht aus Weisheit sagst du das. Ich erinnere mich noch, wo eins unserer Kinder jünger war und dann saß der hinten in so einem Autositz. Sie waren ja da im Gefängnis eingebunden und so. Und wir fuhren da hoch und da sind ja immer Pferde auf der Weide. Und plötzlich schreit es von hinten, das sind ja Pferde. Ja, das sind Pferde. 20, 30 Sekunden später, die bewegen sich ja. Ja, die bewegen sich ja. Das ist Christsein, das ist Leben, Veränderung. Die bewegen sich ja. Sie kennen ja alle Dinner for One, das Gegenstück. James, the same procedure as every year. Das ist ein geistlicher Tod. The same procedure as every year. Und es ist so schön, wenn alt mit jung das Wort und die Bewegung des Geistes aufnehmen, insbesondere in dem gemeinsamen vor dem Herrn stehen in der Versammlung. Das ist so wichtig. Deswegen warnt auch der Hebräerbrief, dass wir unsere Versammlungen versäumen. Und das war mit Andreas abgestimmt. Nein, das war jetzt Zufall, göttlicher Zufall, dass du auf die Bibelstunde auch hingewiesen hast. Der Gottesdienst. Wir brauchen diesen Sauerstoff. Sauerstoff ist Energie. Sauerstoff des Geistes schafft Stoffwechsel, schafft Energie, schafft Bewegung, innerlich und dann auch äußerlich. Also wir wollen beweglich bleiben, im guten geistlichen Sinn bis zum Ende, wenn wir beim Herrn sind. Und glauben wir nicht, dass wenn wir in der Herrlichkeit sind, dass das dann so ein schockgefrosterter Zustand sein wird. Alles wunderschön, aber keiner bewegt sich. Da ist Leben die Fülle und Dynamik. Da werden wir noch mal staunen, was für eine Dynamik da erst sein wird und was für eine Bewegung. Und das dürfen wir bereits jetzt hier in diesen Erdentagen aufnehmen. Wir wollen uns zum Gebet erheben. Ja, Vater, danke, dass du in unser Leben investierst, dass du uns bewegen willst. Deiner väterlichen Weisheit und Pädagogik. Du weißt, wo jeder steht. Du weißt, wo jeder Not und Bedarf hat, wo er getröstet, wo er ermutigt werden muss. Das tust du, wir danken dir dafür. Aber wo auch Korrektur, wo auch Bewegung weg vom Alten geschehen soll. Und wir wollen auf die Winke deines Geistes hören. Wir wollen auf das hören, was du uns auch durch dein Wort und durch den Bruder und die Schwester und manchmal durch die Umstände sagen willst. Wir wollen geistlich leben und beweglich bleiben, wachsen, uns entfalten nach deinem Wort, nach deinem Geist und wachsen und Frucht bringen. Ach, das ist so eine große Bitte, dass unser Leben nicht einfach irgendwie verläuft, sondern durch deine Gnade Frucht bringen sein darf, jetzt und für die kommende Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.